Liebe Hörerinnen und Hörer, unser heutiges Thema ist Tschernobyl. Im Mai vor 14 Jahren gingen wir vor die Haustür und es war ein wunderbarer, warmer Regen dort und hinterher hörten wir, dieser Regen war eigentlich schon etwas verstrahlt. Und nun lebt in unserem Ortsteil eine Frau, die Frau Bechstedt im unteren Käseweg. Die war schon einige Male in Tschernobyl und sie berichtet nun als Augenzeugin, was heute in Tschernobyl los ist. Die Frau Bechstedt war bei der Siedlergemeinschaft Forstfeld zu Gast und hielt einen Dia-Vortrag. Und aus den 160 Minuten, die dieser Dia-Vortrag gedauert hat, habe ich mich bemüht, das Wesentliche auf 25 Minuten zu reduzieren.
Ich bedanke mich natürlich auch, dass ich kommen durfte und darf Ihnen berichten. Es interessiert Sie sicher, wie so eine Frau wie ich zu so einer Aufgabe kommt. Darum ein paar Worte zu mir. Ich bin 1959 nach Kassel gezogen. Meine Mutter kaufte 1958 das Haus im unteren Käseweg und ich ging dann ab 1959 ins Studium hier in Kassel. Und naja, wir haben dann geheiratet, wir beide, und blieben dann gemeinsam im unteren Käseweg. Bin von Hause aus Damenschneidermeisterin, wie Sie wissen. Und ich habe einen Ausbildungsbetrieb. Ich habe zurzeit 7 Lehrmädchen und eine Praktikantin. Ich habe 1978 nachdem meine Jungs dann so groß waren, dass sie allein bleiben konnten, die Meisterprüfung gemacht. Und der damalige Vizepräsident der Handwerkskammer, Werner Bosch, Sie kennen ihn sicher alle, der Orgelbauer, der hat dann zu mir gesagt, also es gibt da eine Organisation und da musst du unbedingt mitarbeiten, weil er wusste, dass ich auch christlich eingestellt bin. Und das war eben Organisation Handwerk und Kirche. Früher hieß sie natürlich die evangelische Handwerker oder die Handwerkerbewegung der evangelischen Kirche. Die gibt es natürlich auch in Gesamtdeutschland und ich bin Mitte 84 Vorsitzende der evangelischen Handwerkerbewegung in Kurhessen-Waldeck geworden und als diese auch im Vorstand der EKD. In diesem Vorstand der EKD lernt man sich natürlich so auf Deutschland-Ebene kennen, unter anderem auch Initiativen, was sie so alles unternehmen. Und da traf ich aus der Männerarbeit der Kirche Braunschweig den Paul Koch. Paul Koch hatte in der Zwischenzeit eine Tschernobyl-Initiative gegründet, aber 1992 bin ich mit der evangelischen Männerarbeit, der evangelische Männerpfarrer, Pfarrer Hansfried Boll, hatte mich eingeladen, mitzufahren nach Weißrussland, um unter anderem ein Areal zu besichtigen, was die Männerarbeit von der Universität Minsk kaufen wollte. Das Areal umfasste 12 Hektar und hatte einige ältere Wohnhäuser, in denen die Studenten gelebt hatten, bis zur Wende, in den Ferien oder halt vor Examensarbeiten, um zu lernen. Wir haben uns das alles angesehen und es ist natürlich alles sehr brüchig gewesen und sanitäre Anlagen, ein vollkommen Unmögliches für uns. Die Mensa hat dermaßen gestunken, dass uns alle übel wurde. Und trotzdem hat die Männerarbeit das Areal gekauft und die Handwerkerarbeit der evangelischen Kirche hat geholfen, dass diese Häuser renoviert wurden, dass sie aufgestockt wurden, bekamen ein Dach und somit auch noch ein Stockwerk extra dazu, dass die sanitären Anlagen neu wurden und das Ganze wurde mit Hilfe der Bundesregierung, einzelner Bundesländer wie Westfalen, Baden-Württemberg, die Pfalz und Hessen haben finanziell dazu beigetragen. Es gab dann eine Tschernobyl-Initiative extra dafür, die ihren Sitz in Frankfurt hat. Und es gibt eine Tschernobyl-Initiative in Minsk, die auch halbstaatlich ist und beide finanzieren dieses Erholungszentrum, was es in der Zwischenzeit geworden ist. Es leben dort ständig 190 Kinder. Sie reisen mit ihren Klassenlehrern an, sodass also auch keine Auswahl getroffen wird, welche Kinder zur Erholung fahren, so wie wir das mit Kindertransporten, die nach Deutschland gehen, die meiste Zeit feststellen müssen, dass Kinder ausgesucht wurden, halt von Familien, die etwas besser angesehen waren und die ärmeren Kinder mussten zu Hause bleiben. Sowas wollten wir unterbinden und haben gesagt, wir bauen dieses Erholungszentrum für alle Kinder. Deshalb reisen sie klassenweise an. Sie haben natürlich ein ganz bestimmtes Alter. Und es ist eine Schule aufgebaut worden mit 3 sechste, 3 siebte, 2 achte Klassen. Zur Unterstützung der Klassenlehrer kommen die Lehrer der Universität von Minsk. Und es ist ständig eine Kinderärztin dort, es sind Kinderschwestern im Wechsel dort. Und von uns wird eben sehr viel auch rübergebracht an Medikamenten, was sie brauchen, auch für die Kinder B. Braun. Von denen bekomme ich immer einen Container voll an Pflastern und Handschuhen und Einwegspritzen und was man für so Kinder alles braucht. Und die Handwerker, so wie mein Mann, die fahren natürlich auch im Turnus hin. Bei Kindern geht immer was kaputt und somit muss auch immer wieder neu renoviert werden und repariert werden und aufgebaut werden. Und eine Cafeteria ist aufgebaut und jetzt wird eine Turnhalle gebaut und eventuell mit einer Schwimmhalle dazu, weil die Kinder in Weißrussland nicht in die Flüsse gehen können zum Schwimmen. Und sie können dort kein Schwimmen lernen, denn die noch ist eben der größte Teil verseucht. Und da, wo nicht verseucht ist, kann man auch mit den Kindern nicht hingehen. Denn Weißrussland oder Russland generell ist ein weites Land. Es ist weit und weit und noch viel weiter, können wir uns gar nicht vorstellen. Also man sieht wirklich die Verwandtschaft 3 Tage vorher kommen und muss sich überlegen, ob man sie reinlässt. Dann kam eines Tages der Paul Koch zu mir und sagt, du, ich habe eine Reise vorbereitet mit Experten. Mit Experten, das heißt, es sind Wissenschaftler, Kernphysiker, Chemiker, ein Professor für Krankenhaushygiene, Umweltschützer aus der evangelischen Kirche. Und wir wollen eigentlich doch mal gucken, ob wir nicht noch eine Möglichkeit haben, uns mehr zu interessieren. Denn wir haben Kontakt zur Weißrussischen Blindengesellschaft und Kontakt zu einer sozialökologischen Gesellschaft, Kontakt zu allen möglichen, die uns dabei behilflich sein könnten. Und ja, ich habe dann überlegt, mache ich das nicht? Inwieweit, wenn ich mitfahre, gefährde ich meine Familie mit dem, was ich alles so im und am Körper mitbringe oder gefährde ich nicht? Zum Vorbereitungstreffen haben wir darüber gesprochen. Und ich bin dann eben auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es mir nicht sehr viel schaden wird, weil ich ein Alter erreicht habe, wo sich in meinem Körper nicht mehr viele neue Zellen bilden. Und deshalb wird es mir keinen Schaden tun. Die Gruppe war, wir waren alle so im gleichen Alter. Und wenn mein Sohn gesagt hätte, ich möchte auch gerne mitfahren, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, dich nehme ich nicht mit, denn er ist noch jung und bei ihm wäre das etwas gefährlicher. Wir sind also dann losgefahren und wir hatten natürlich auch Ziele und wir hatten auch einen Zweck dieser Reise und den möchte ich Ihnen vorab vorlesen, damit Sie überhaupt wissen, was das Ganze soll. Mit der Reise in die Ukraine und nach Weißrussland wollten wir uns einen Überblick über die tatsächliche Situation, damals 12 Jahre, heute 10, nach der Tschernobyl-Katastrophe verschaffen, indem wir Informationen und Daten über die Wirkung der Tschernobyl-Katastrophe für Natur und Mensch in der Ukraine und in Weißrussland sammeln und weitergeben. Wir wollten uns an Orten mit unterschiedlichen hohen Strahlenbelastungen sowie bei betroffenen Menschen informieren, weil wir annahmen, dass viele Informationen über das Leben nach Tschernobyl tendenziell oder aus dem Zusammenhang gerissen dargestellt werden, sodass ein fälschlicher Gesamteindruck entsteht. Dazu sollte aus unterschiedlichen Perspektiven eine Art Spurensuche durchgeführt werden, um eine Sichtweise zu erreichen, die nicht verharmlost, aber auch nicht übertreibt. Es war beabsichtigt, unterschiedliche medizinische, soziale, pädagogische, kirchliche und wissenschaftliche Einrichtungen Weißrusslands und der Ukraine zu besuchen, um die gesellschaftliche und Wirtschaftsstruktur der betroffenen Länder besser zu verstehen. Wir wollten einen Beitrag leisten, die gemeinsame leidvolle Vergangenheit mit Russland und der Ukraine aufzuarbeiten. Hintergrund unserer Reise ist ein nachlassendes Interesse an dieser Sache. So wollen zum Beispiel einige internationale Organisationen, die in der Vergangenheit große Hilfe für kranke Kinder geleistet haben, ihre Unterstützung medizinisch, da inzwischen Einrichtungen aufgebaut wurden, um in Weißrussland selbst Behandlungen vorzunehmen. Bisher konzentrierte man sich auf Schilddrüsenerkrankungen. Dies wird der Notlage nicht gerecht, denn es gibt weiter gravierende gesundheitliche Probleme in der Ukraine und in Weißrussland, deren Überwindung die Kräfte der Länder natürlich überfordern. Diesen Problemkreis wollten wir auf der Reise nachgehen. Unsere Vermutung, dass Hilfsmaßnahmen weiterhin dringend nötig sind, hat sich selbstverständlich bestätigt. Und was natürlich auch in Kiew ist, unendlich viele Kirchen, zu denen wir natürlich keine Zeit hatten hinzugehen. Aber das Witzige dabei ist, dass uns gesagt wurde, die Kirchen werden aufgebaut, um den Menschen zu zeigen, dass das Leben weitergeht. Dass sie mit dieser Katastrophe ja eigentlich gar nicht viel zu tun haben. Und wenn so etwas aufgebaut wird, ist das alles gar nicht so schlimm. Hier sind wir also jetzt bei Professor Dr. Romanenko. Er war zur Zeit des Reaktorunfalls Gesundheitsminister in der Ukraine und er leitet heute das staatliche Zentrum für Strahlenmedizin in Kiew in der Ukraine, das nach der Tschernobyl-Katastrophe aufgebaut wurde. Sein Zentrum beschäftigt sich mit den Folgen der Bestrahlung und der Hilfe für die Betroffenen, insbesondere mit akuten Strahlenerkrankungen derer, die am Unfallreaktor gearbeitet haben. Zu dieser Einrichtung gehören tierexperimentelle Stationen und ein Krankenhaus, ein weiteres Institut für Leukämieerkrankte, in dem auch Knochenmarkstransplantationen durchgeführt werden können. Das ist geplant. Wann das dann soweit ist, weiß man noch nicht. Romanenko berichtet, dass die Katastrophe 1986 enorme Probleme mit sich brachte. Auch Probleme, die man bis heute noch nicht verstanden hat. So sind nicht nur die Sterblichkeit der Liquiditoren und die Häufigkeit der Schilddrüsenerkrankung erhöht, sondern auch alle anderen Erkrankungen, alle vor allen Dingen die somatischen Erkrankungen und die Nervenentzündungen durch Nervenentzündungen, die Lungen und Kreislauf, alles ist also sehr mitgenommen und ist im Wachsen und vor allen Dingen wird es noch sehr lange dauern, denn der Anstieg der Zahlen von Leukämie und von soliden Tumoren, hat er erzählt, erwartet man erst in der Zukunft, da mit einer Latenzzeit in der Größenordnung von 20 Jahren zu rechnen ist. Hierauf will man sich in diesem Zentrum vorbereiten. Sind wir durch Minsk gefahren und haben uns gewundert, dass die Frauen alle so in Reihe und Glied Rücken zur Straße standen. Ne? Und dann habe ich gesagt, Vatscheslav, was machen die Frauen da alle? Ne? Und dann hat er gesagt, die verkaufen ihre Sachen. Die Sachen, die wir ihnen mitgebracht haben, die gut sind, stehen sie an der Straße und verkaufen sie. Sag ich, ja, und dann? Ja, und dann haben sie Geld und können sich was zu essen kaufen. Erst habe ich gedacht, naja, das werden wir, wenn die Sachen verkaufen, werden sie keine mehr kriegen. Ne? Und dann habe ich gedacht, das können wir gar nicht machen. Wir müssen ihnen die Sachen geben, damit sie was zu essen kriegen. Ne? Die Landstraße Richtung Stadt Tschernobyl. Es war zunächst einmal eine Sperrzone 10 Kilometer. Danach hat man eine Sperrzone eingerichtet 20 Kilometer. Und die nächste hat man dann eingerichtet, als man merkte, dass es doch schlimmer war, bei 30 Kilometern. Damit wir auch vernünftig durchfahren konnten, sind wir natürlich abgeholt worden an der 30 Kilometer Sperrzone. Hier wartete Andrei Tschernikow, Chef des Informationsdepartements für das Kraftwerk Tschernobyl. Unser Wunsch, die Stadt Tschernobyl zu besuchen, konnte uns für Andrei Tschernikow war das kein Problem. Er zeigte uns die Stadt. Große Monument, es sind ja immer alles große Monumente, hat uns dann empfangen. Ja, also die Stadt Tschernobyl liegt etwa 12 Kilometer vom Reaktor entfernt und ist 1100 Jahre alt. Vor der Katastrophe lebten hier 12.000 Menschen. Nach der Evakuierung kehrten 700, meist ältere Menschen, in die Sperrzone, davon 200 in die Stadt Tschernobyl zurück. hier arbeiten noch überraschend viele Menschen, die an den Wochenenden in ihre Heimatorte, zum Beispiel Kiew, fahren. Diese Arbeiter sind innerhalb der Sperrzone mit Aufräumarbeiten und Forstarbeiten beschäftigt. Hier in Tschernobyl sahen wir auch das Denkmal für die Feuerwehrleute, die als Folge der Bestrahlung während der Löscharbeiten am Reaktor erkrankten und gestorben sind. Ein kleineres Denkmal erinnert an einen Hubschrauberpiloten, der beim Antransport von Material zu dem zerstörten Reaktor einen Kran streifte und abstürzte. In einem Film, denn Reaktoren oder die Kraftwerke, das ist halt auch ein Spiel der Russlands, dass man alles überwacht. Überall stehen Kameras, überall stehen Leute. Und somit ist diese Explosion und dieser Brand gefilmt worden. Und in diesem Film sieht man natürlich auch den Hubschrauber kommen. Und man sieht, wie er anstößt und wie er zusammenkruschelt und in den brennenden Reaktor fällt. Also da bleibt einem die Spucke weg, wenn man das sieht. Ne? Das war für mich ganz schlimm. Ganz Weißrussland ist mit Cäsium übersät. Und in den verstrahlten Gebieten liegt das Plutonium. Und Plutonium, zunächst einmal bin ich also hier noch nicht, aber nachher, als wir zu den Reaktoren kamen, es war unheimlich spannend und man war auch angespannt. Und ich habe gedacht, ich muss eigentlich was mitkriegen. Ich muss was fühlen und ich muss was schmecken und ich muss was riechen oder sehen. Und es war nichts. Es war überhaupt nichts. Aber ich wusste aus einem früheren Besuch, dass wir immer auf den Teerstraßen bleiben sollten. Weil, wenn man durch Gras und durch Sand geht, wirbelt man den Sand auf. Und da, in diesem Sand, sind immer noch die Nukleide enthalten. Und das Einatmen dieser Nukleide bekommt uns eben nicht besonders gut. Das ist der Hafen von Tschernobyl. Dort wurden Schiffe gebaut, die liegen da eigentlich auf Halde. Aber die liegen da jetzt seit 86 auf Halde. Sie sind verrostet. Sie sind total mit Plutonium überdeckt. Es kann niemand hingehen, dort zu arbeiten. Das Plutonium hat sich natürlich auch in das Wasser gesenkt und liegt auf dem Schlammboden. Und dann lese ich hier in der Zeitung, dass Reisen angeboten werden, Schiffsreisen von Kiew zum Schwarzen Meer. Und da packt einen schier der Zorn, wenn man weiß, dass hier diese Nukleide in dem Wasser durch das Aufwühlen weitergetragen werden, überall hin, ne? Und das will mir nicht in den Kopf. Und es ist auch so, dass durch Messungen, es gibt ja in Jülich hier eine Station, die haben wir auch dort getroffen, die immer vor Ort Messungen vornimmt, wie weit das Plutonium in die Erde gegangen ist, Erde gewaschen wird durch den Regen. Und es ist pro Jahr 1 Zentimeter in die Erde gewaschen. Und dann kann man sich da vorstellen, wie lange es dauert, bis das mal an unser Grundwasser kommt und unsere Enkelkinder dann irgendwann mal über Grundwasser das mal wieder abkriegen. Sie sehen alles grün, die Blätter und alles ist ganz normal. Es ist so eins der verlassenen Häuser. Vieles haben sie da gelassen, weil sie es einfach nicht mitnehmen konnten, weil sie keinen Platz mehr hatten auf ihrem Wagen oder Handwagen oder wie auch immer. Die Gärten sind total verwildert, alles wächst urig zu, war natürlich eine schöne Gegend, so am Wasser gelegen. Da ist jetzt hier die Straße und dann kommt der Abhang runter zum Wasser. Die Reste, die da noch überall lagen, hier und da mal ein paar Schuhe oder wie hier der einzelne Zigarettenschachtel. Und sowas, wenn man das vor Ort sieht, beeindruckt das natürlich ungemein. Zwischendurch hatten wir mal eine ganz blöde Situation, da waren wir aus der Ukraine rausgefahren nach Weißrussland und mussten in die Ukraine wieder rein. Ne? Und unser Passierschein galt halt nur einmal. Aber der junge Russe hat das dann hinbekommen, dass wir, er verstand relativ viel Deutsch und deshalb musste man sich in Acht nehmen, was man sagte. Sind wir auf dem Weg kurz vor den Reaktoren. Der ganz links der Reaktor ist der Sarkophag. Danach kommen die drei anderen. Wir sind dann hier ausgestiegen, Fotoaufnahmen zu machen und uns umzusehen. Und im Hintergrund sehen wir zwei Reaktoren, das ist 5 und 6. Die sind zu 80% fertiggestellt worden bis zu der Katastrophe. Weiter werden sie nicht gebaut, weil sie eben mit Plutonium bedeckt sind und sie werden also nicht fertiggestellt, weil sie einfach nicht gebraucht werden können. Das ist der vierte Reaktor, der verbrannte, und rechts ist der dritte. Und dann kommen hier nochmal zwei, eins und zwei. Eins und zwei ist abgeschaltet, der dritte war noch eingeschaltet. Ich glaube, jetzt ist er wieder abgeschaltet. Ja. Und zwischen dem zweiten und dem dritten Reaktor gibt es die Kantine. Und wir sind natürlich mit den Arbeitern essen gegangen. Und jeder bekam zum Essen ein Glas zu trinken, musste man vorher trinken, um die Nukleide und alles, was man so mit aß, das nachher zu kompensieren und zu binden. Also sie denken nicht daran. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht. Alle haben gegessen. Ne? Wir wurden kontrolliert, wie hoch unsere Verstrahlung ist. Denn wenn wir höher verstrahlt gewesen wären, hätten wir vorher in irgendeine Kammer gemusst oder so irgendwie. Das weiß ich nicht so genau. Denn wir waren nicht sehr hoch verstrahlt und wir durften also mit allen anderen reingehen und haben dann unser Essen genießen können. Haben alle fröhlich gegessen und haben wir auch. Also man kommt auch nicht dazu, darüber nachzudenken. Das ist eigentlich auch das Gute dabei, ne? Weil man so viele Eindrücke hat und die Eindrücke sind so gravierend. Und ich habe also wieder ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das verarbeitet hatte. Zunächst einmal sind die meisten Tiere eingegangen, wie die Menschen auch. Ne? Und wenn man bedenkt, dass das nur 12 cm in der Erde ist, sicher, im Frühjahr kommt alles grün raus. Ne? Ich habe auch gesagt, es kann doch gar nicht angehen, wenn alles wieder grün rauskommt, dass das verseucht ist. Und das sagt er, wieso? Das ist logisch. Es wächst aus der Erde und in der Erde sind die Nukleide und das wächst alles mit. Das geht im Saft in die Blätter, in die Früchte, in die Blüten, in alles hinein. Ne? Ach so, naja, wir durften ja so nicht aussteigen. Wir sind nur mit Kontrolle aus, wir gut über die Runden kamen. Ne? Was ich Ihnen eben gezeigt hatte, das Bild zuvor, da sehen wir also noch die Blöcke 5 und 6, die mit dem Tschernobyl-Unfall ihr Dasein als Bauruine fristen. Wir kommen dann dem Kraftwerk immer näher und wir sind überrascht, dass vom äußeren Zustand die Gesamtanlage kaum etwas auf die Tschernobyl-Katastrophe hinweist. Erst später sehen wir an einigen Plätzen, also ich habe da nur einen Streifen gesehen, mehr auch nicht, das Waldsterben. Und zwar gab es einen, da ist wohl gerade so eine Feuerwalze lang gegangen, dieser Streifen war gelb. Und der wird auch im Frühjahr, wenn die Blätter kommen, die kommen so gelb auch wieder aus der Erde. Da verändert sich gar nichts. Das bleibt alles so gelb. Aber ansonsten ist natürlich um das Kraftwerk herum, die Anlagen, das ist alles unheimlich gepflegt und Blumen und so weiter. Denn im Lenin-Kraftwerk selbst arbeiten immer noch 5000 Menschen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Davon 600 am und im Sarkophag. Der Block 1 und 2 sind abgeschaltet. Block 3 ist nunmehr der einzige an Strom. Das ist also alles überholt. Das machen wir nicht mehr. Der Sarkophag vom zerstörten Block 4 ist von einem Nebengebäude aus zu besichtigen. Das haben wir natürlich gemacht. Wir durften also nicht aussteigen. Wir sind also rumgefahren und von hinten von diesem Sarkophag steht ein großes Gebäude, ein Bürogebäude. Da durften wir aussteigen. Da gab es auch gut angelegte Toiletten. Es ist also total im Beton eingefasst. Die beiden Physiker, die dabei waren, die hatten natürlich Messgeräte in der Tasche, klar, ne? Und die haben die auf diesem Balkon sofort rausgeholt und gemessen. Ne? Wir haben auf diesem Balkon nicht sehr viel Strahlen abbekommen, weil der Betonmantel rundherum, dem tut es nicht viel. Aber der Deckel obendrauf, dem tut es was. Denn dieser Brand hat Nukleide freigesetzt, die Wissenschaftler überhaupt noch nicht kannten. Und da drin ist alles verschmort und verschmurgelt. Und natürlich bewegen sich diese Teile auch und zerstören den Deckel. Der wird dadurch porös. Und dieser Deckel rieselt wie Sand in den Reaktor. Die Wissenschaftler haben auch davor Angst. Sie sagen, also das ist eigentlich was uns als sehr gefährlich erscheint, weil durch ein Erdbeben oder durch ein Überschallflugzeug dieser Deckel runterfallen kann, brechen kann. Und der fällt auf diesen Staubberg und dann zieht eine Staubwolke weiter. Und wohin? Das weiß dann der Wind, ne? Das finden sie also nicht so besonders gut. Im Inneren wird zwar gearbeitet. Das sind jetzt so einige Bilder aus diesem Museum. Man hat also in diesem Büro auch ein Museum gemacht. Da sieht man, wie die Panzer dann in diesem Schlamm versuchen voranzukommen. Die Männer in ihren Anzügen, sie sehen also ganz einfache Schutzanzüge, kaum was auf dem Kopf, versuchen sie also mit Wasser dieses Plutonium abzuwaschen oder was davon dranhängt, ohne zu wissen, was sie da machen. Ne? Das ist halt das Schlimme. Sie wissen nicht, was sie da machen und es ist total zwecklos, was sie da machen. Und man sagt, also es sind vielleicht 5 gestorben, ne? Da muss man mal 2 Nullen anhängen, dann kommt man damit hin. Aber das wird eben totgeschwiegen, das wollen sie nicht wissen. Und im Reaktor selbst, der Deckel liegt verkantet auf dem, das ist ja immer, Sie kennen das ja alle, ne? diese Wasserbecken, wo die Brennstäbe drin sind. Und da ist ein Deckel drauf. Und dieser Deckel ist hochgeflogen und ist verkantet wieder draufgefallen. Und da hat man natürlich Angst, dass der irgendwann mal wieder unten reinfällt. Das ist dann die nächste Katastrophe. Inwieweit die da unten drin bleibt, weiß man halt nicht, ne? Weil ja nur eben die Arbeiter rein können in Schutzanzügen. Man hat Roboter jetzt endlich gebaut, die in der Lage sind, diese Lavamasse, diese verschmelzende Masse, die hart wie Lava ist, auseinander zu bröseln und Stücke rauszuholen, damit man mal untersuchen kann, was alles an Materialien und was für Veränderungen auch in den Materialien drin sind. So sieht das also da drin aus, kunterbunt und durcheinander. Und natürlich, weil alles undicht ist, steht da überall Wasser. Da grünt's und blüht's und man hat das Gefühl, es ist überhaupt nichts, alles ist total in Ordnung. Ne? Den Eindruck hat man auch immer. Und den Eindruck vermittelt es auch. Das ist eine Stadt, die neben dem Reaktor gebaut worden ist für die Arbeiter. 2 Kilometer entfernt vom Kraftwerk liegt die Stadt Pripyat, die als Siedlung für die im Kernkraftwerk Arbeitenden gebaut worden ist. Sie war eine Stadt mit Hochhäusern, Einkaufszentren, einem Vergnügungspark. Die 55.000 Einwohner wurden unmittelbar nach dem Unfall innerhalb von 27 Stunden evakuiert. Am Stadtrand wird der Zutritt von einer Polizeisperre kontrolliert, streng kontrolliert. Außer der Polizei und einem Messtrupp ist hier niemand anzutreffen. Auch kein Hund oder keine und Katze, gar nicht. Und was uns allerdings aufgefallen ist, es gibt in dieser Gegend keine Vögel. Keine Vögel. Die Brut geht immer, wenn es welche gibt, die geht sofort ein. Der Anblick dieser gespenstischen Stadt, der Totenstadt, war sehr beeindruckend. Wir sind also mit dem Passierschein in diese Stadt gefahren. Und wir sind auch dort ausgestiegen und wir sind spazieren gegangen. Da steht ein toller Spruch. Ich habe ihn mir übersetzen lassen. Da steht, die Partei Lenins ist Kraft des Volkes und bringt uns zum Fest des Kommunismus. Das haben sie nur erlebt, ne? Was das Fest des Kommunismus ist. Das war einmal ein Hotel und ganz oben im obersten Stockwerk hatte natürlich der Staatssicherheitsdienst seine Etage. Das hat er uns mit Freuden erzählt, dass er da auch ausziehen musste. Alles ist stehen geblieben. So auch das Riesenrad, Kinderspielplätze, die Betonstraßen, ist alles so geblieben. Bowiste gab es dort. Riesig. So riesige Dinger. Bowiste, ne? Schwarz wie die Nacht. Ansonsten habe ich nichts Auffälliges, das so besonders groß gewachsen war. Man hatte mir mal erzählt, es gab also riesige Blätter. Das mag sein, dass es in den ersten Jahren gegeben hat. Aber im Nachhinein habe ich das nicht erlebt. Und so sind wir durch manches Dorf gefahren, wenn wir es denn überhaupt noch gesehen haben, die Dörfer. Manchmal haben wir sie nur gesehen, weil ein Brunnen stand. Denn die Häuser wurden genauso liquidiert. Das heißt, es kamen Bulldozer, die Gruben neben die Häuser gemacht haben, haben die Häuser reingeschoben und mit Erde zugeschoben, damit die Menschen nicht wieder zurückgingen. Weil sie ja nichts rochen und nicht schmeckten und nichts. Und das ist die neue Stadt, die man gebaut hat. Slavuj heißt sie. Die ist ungefähr 50 Kilometer vom Kraftwerk entfernt. Und sie ist in kürzester Zeit errichtet worden. Und sie ist ganz interessant aufgebaut, denn jede Straße hat einen anderen Baustil. Und dieser Baustil richtet sich nach irgendeiner Gegend in Russland. Denn irgendeine Gegend, irgendeine Stadt hat die Patenschaft für so und so viele Häuser übernommen. Und die wurden dann in dem Stil der Paten gebaut. Und somit sieht die Stadt ganz ulkig aus. Und sie hat in der Zwischenzeit 28.000 Einwohner. Und viele Arbeiter, die direkt im Kraftwerk noch arbeiten, sind dort, ja, sie schlafen auch dort, aber sie arbeiten eine Woche und dann werden sie rausgefahren. Hier in die Stadt, wo ihre Familien leben, oder nach Kiew gefahren, damit sie nicht länger den Strahlen ausgesetzt sind. Und dann sind sie eine Woche zu Hause und arbeiten wieder eine Woche. Inwieweit das was nützt, weiß man nicht, denn wir sind hier in das neu eingerichtete Institut für nukleare Sicherheit gegangen. Unsere Gruppe hatte Gelegenheit, sich über die Probleme der nuklearen Sicherheit, des Umgangs mit dem geborstenen Reaktor und der medizinischen Betreuung zu informieren. So ist der Reaktordeckel, wie ich es eben schon sagte, instabil verkeilt und könnte wegen Materialermüdung abstürzen. Der Reaktorbrennstoff liegt in verschiedenen chemischen Zuständen, zum Teil pulverisiert, zum Teil lavaartig verhärtet vor. All dies steht im krassen Widerspruch zu jeglichen Strahlenschutzstandard. Bei den Betriebsmannschaften haben Krankheiten und an anderen endokrine Systeme Autoimmunkrankheiten, Immunschwächen, Nervenerkrankungen und grauer Star zugenommen. Natürlich im Vergleich zu den Kontrollgruppen aus den anderen ukrainischen Atomkraftwerken. Die Mortalität bei der Betriebsmannschaft ist erhöht, das heißt die Sterblichkeit. Der Gesundheitszustand von Kindern bestrahlter Eltern ist schlechter als der von Kontrollgruppen. Die erhöhten Selbstmordrate in den Gruppen der Liquidatoren sei eher auf die Strahlenschäden am neuronalen System zurückzuführen als auf die Strahlenphobie. Ein Begriff, der laut Dr. Nosowski von ernsthaften Wissenschaftlern sowieso nicht verwendet wird. Ganz Weißrussland ist mit Cäsium übersät. Und in den verstrahlten Gebieten liegt das Plutonium. Und Plutonium, zunächst einmal bin ich also hier noch nicht, aber nachher, als wir zu den Reaktoren kamen, es war unheimlich spannend und man war auch angespannt. Und ich habe gedacht, ich muss eigentlich was mitkriegen. Ich muss was fühlen und ich muss was schmecken und ich muss was riechen oder sehen. Und es war nichts. Es war überhaupt nichts. Aber ich wusste aus einem früheren Besuch, dass wir immer auf den Teerstraßen bleiben sollten. Weil wenn man durch Gras und durch Sand geht, wirbelt man den Sand auf. Und da in diesem Sand sind immer noch die Nukleide enthalten. Und das Einatmen dieser Nukleide bekommt uns eben nicht besonders gut. Das ist der Hafen von Tschernobyl. Dort wurden Schiffe gebaut, die liegen da eigentlich auf Halde. Aber die liegen da jetzt seit 86 auf Halde. Sie sind verrostet. Sie sind total mit Plutonium überdeckt. Es kann niemand hingehen, dort zu arbeiten. Das Plutonium hat sich natürlich auch in das Wasser gesenkt und liegt auf dem Schlammboden. Und dann lese ich hier in der Zeitung, dass Reisen angeboten werden, Schiffsreisen von Kiew zum Schwarzen Meer. Und da packt einen schier der Zorn, wenn man weiß, dass hier diese Nukleide in dem Wasser durch das Aufwühlen weitergetragen werden, überall hin, ne? Und das will mir nicht in den Kopf. Und es ist auch so, dass durch Messungen, es gibt ja in Jülich hier eine Station, die haben wir auch dort getroffen, die immer vor Ort Messungen vornimmt, wie weit das Plutonium in die Erde gegangen ist, Erde gewaschen wird durch den Regen. Und es ist pro Jahr 1 Zentimeter in die Erde gewaschen. Und dann kann man sich da vorstellen, wie lange es dauert, bis das mal an unser Grundwasser kommt. Und unsere Enkelkinder dann irgendwann mal über Grundwasser das mal wieder abkriegen. Sie sehen alles grün, die Blätter und alles ist ganz normal. Es ist so eins der verlassenen Häuser, Vieles haben sie dagelassen, weil sie es einfach nicht mitnehmen konnten, weil sie keinen Platz mehr hatten auf ihrem Wagen oder Handwagen oder wie auch immer. Die Gärten sind total verwildert, alles wächst urig zu. War natürlich eine schöne Gegend, so am Wasser gelegen. Da ist jetzt hier die Straße und dann kommt der Abhang runter zum Wasser. Die Reste, die da noch überall lagen, hier und da mal ein paar Schuhe oder wie hier der einzelne Zigarettenschachtel. Und sowas, wenn man das vor Ort sieht, beeindruckt das natürlich ungemein. Zwischendurch hatten wir mal eine ganz blöde Situation. Da waren wir aus der Ukraine rausgefahren nach Weißrussland und mussten in die Ukraine wieder rein. Ne? Und unser Passierschein galt halt nur einmal. Aber der junge Russe hat das dann hinbekommen, dass wir... Er verstand relativ viel Deutsch und deshalb musste man sich in Acht nehmen, was man sagte. Sind wir auf dem Weg kurz vor den Reaktoren. Der ganz links der Reaktor ist der Sarkophag. Danach kommen die drei anderen. Wir sind dann hier ausgestiegen, Fotoaufnahmen zu machen und uns umzusehen. Und im Hintergrund sehen wir zwei Reaktoren, das ist 5 und 6. Die sind zu 80% fertiggestellt worden bis zu der Katastrophe. Weiter werden sie nicht gebaut, weil sie eben mit Plutonium bedeckt sind. Und sie werden also nicht fertiggestellt, weil sie einfach nicht gebraucht werden können. Das ist der vierte Reaktor, der verbrannte. Und rechts ist der dritte. Und dann kommen hier nochmal zwei, 1 und 2. 1 und 2 ist abgeschaltet, der dritte war noch eingeschaltet. Ich glaube, jetzt ist er wieder abgeschaltet. Ja. Und zwischen dem zweiten und dem dritten Reaktor gibt es die Kantine. Und wir sind natürlich mit den Arbeitern essen gegangen. Und jeder bekam zum Essen ein Glas zu trinken, musste man vorher trinken, um die Nukleide und alles, was man so mit aß, das nachher zu kompensieren und zu binden. Also sie denken nicht daran. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht. Alle haben gegessen. Ne? Wir wurden kontrolliert, wie hoch unsere Verstrahlung ist. Denn wenn wir höher verstrahlt gewesen wären, hätten wir vorher in irgendeine Kammer gemusst oder so irgendwie. Das weiß ich nicht so genau. Denn wir waren nicht sehr hoch verstrahlt und wir durften also mit allen anderen reingehen und haben dann unser Essen genießen können. Haben alle fröhlich gegessen und haben wir auch. Also man kommt auch nicht dazu, darüber nachzudenken. Das ist eigentlich auch das Gute dabei, ne? Weil man so viele Eindrücke hat und die Eindrücke sind so gravierend. Und ich habe also wieder ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das verarbeitet hatte. Zunächst einmal sind die meisten Tiere eingegangen, wie die Menschen auch. Ne? Und wenn man bedenkt, dass das nur 12 cm in der Erde ist, sicher, im Frühjahr kommt alles grün raus. Ne? Ich habe auch gesagt, es kann doch gar nicht angehen, wenn alles wieder grün rauskommt, dass das verseucht ist. Und da sagt er, wieso? Das ist logisch. Es wächst aus der Erde und in der Erde sind die Nukleide und das wächst alles mit. Das geht im Saft in die Blätter, in die Früchte, in die Blüten, in alles hinein. Ne? Ach so, na ja. Und somit. Das hatte ich also ganz stark das Gefühl, vor allen Dingen die Frau, die dabei saß. Was dann uns hier auch noch interessierte, das ist das Denkmal für die Feuerwehrleute, die dabei gestorben sind. Es ist ja nur unwahrscheinlich gewesen, ich als einzige Handwerkerin zwischen diesen studierten Leuten. Ne? Aber wir sind also in dieser Stadt, weil die Friedhöfe in Russland sehen total anders aus als bei uns. Jedes Grab ist eingefriedet, also hat einen Zaun rundherum, hat ein Kreuz drauf mit Foto, mit so Emaillebildchen, wo dann auch das Konterfei drauf ist, damit man sieht, wer da in diesem Grab ist. Und das Ganze ist aus Vidya-Stahl gemacht. Stahl gibt es natürlich in Russland en masse. Ne? Gäbe auch Holz en masse, aber das machen sie eben aus Stahl. Und dann haben wir uns die Mühe gemacht und haben mal die Geburtsdaten der Einzelnen durchgeguckt und haben geguckt, wie viele Frauen liegen da und wie viele Männer liegen da. Total erschreckend. Es waren bestimmt 80% Männer. Und davon, na sag mal, 60% unter 40 Jahre. Daran kann man doch schon erkennen, wie weit das gegangen ist. Und auch die Bevölkerung ist also so hingehalten worden mit dem, was man ihnen gesagt hat. Wir haben ein Dorf besucht, Da bin ich 1992 auch gewesen, St. Bartholomä. Da lebten dort einige alte Leute und einer der alten Männer lebt auch heute noch da. Hat uns erzählt, seine Frau ist im Krankenhaus im Moment, aber er lebt immer noch da. Das sind Obstbäume und das sind Kreuze. Da hat immer mal ein Haus gestanden. Das war mal ein Dorf. Verlassen die Häuser und verfallen. Und wir sind auch in solche Dörfer reingegangen. Die lagen dann etwas außerhalb, wo wir dann nicht mehr so gefährdet waren. Und haben geguckt, ob da noch Leute vorhanden sind. Haben sie gefragt, dadurch, dass wir ja Dolmetscher dabei hatten, hatten wir ja die Möglichkeit. Also sehr pompös, überall stehen natürlich Tische und Stühle. Es kommt daher, die Friedhöfe liegen kilometerweit aus den Städten und Dörfern. Und man besucht die Gräber nur zum Namenstag und zum Geburtstag. Und zum Todestag. Und zum Todestag geht natürlich die ganze Familie hin. Und dann frühstücken die da. Und deshalb braucht man Stühle und Bänke. Interessierte uns natürlich auch die Krankenhäuser, weit sie auch Statistiken haben, inwieweit sie Statistiken führen dürfen, inwieweit sie sich darüber hinwegsetzen und sie einfach führen. Hier in der Blindengesellschaft waren am anderen Morgen zwei Wissenschaftler. Wir waren ganz überrascht, Malko hat das auch nicht gewusst, die uns berichtet haben über die wirtschaftlichen Verhältnisse in dem Gomeler Gebiet, was ja sehr stark verstrahlt war, vor allen Dingen die Region Wetka, wo auch viele von hier hinfahren, habe ich jetzt festgestellt. Als ich bei dem Diakonischen Werk war, haben wir uns getroffen, alle, die so mit Russland was zu tun haben. Und musste ich feststellen, dass also auch viele nach Wetka fahren. Wetka, dort sind sehr viele Erkrankungen. Über Weißrussland ging über 70% der freigesetzten radioaktiven Materials aus dem Reaktorunglück nieder. Am stärksten betroffen wurde der Bezirk Gomel und darin der Kreis Wetka. Dort, wo die Flächenkontaminierung 40 Ci pro Quadratkilometer, das heißt 150 Becquerel pro Quadratkilometer, überschritt, wurden im Jahre 91 evakuiert, das heißt 5 Jahre nach der Katastrophe. In dieser Zone besuchten wir das Dorf Bartholomä. Viele Häuser wurden begraben, weil im Boden und die darin eingelagerten radioaktiven Partikel festgestellt wurden. Falls es noch interessiert, die Halbwertzeit dieser Alpha-Strahler sind 24.360 Jahre. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was da passiert ist. Ne? Und wenn die Physiker sich unterhalten haben und ich sie gebeten habe, jetzt habt ihr genug gefachsimpelt, jetzt erzählt er mir das auf Deutsch, dann hat mich das immer ganz schön mitgenommen, muss ich also ehrlich sagen. Hier im Gomel haben wir also ein medizinisches Institut besucht und der stellvertretende Direktor hat uns begrüßt mit den Worten Gomel lebt. Sein Institut wurde 1990 eröffnet, das 14 medizinische Lehrstühle mit 130 Professoren und Dozenten hat. Von 1990 bis 1998 durchliefen 1337 Studenten das Institut, ca. 1000 Ärzte wurden ausgebildet. Die Hauptaufgabe liegt in der Motivation der Studenten, sich in strahlend belastete Gebiete zu begeben und dort ihren Beruf unter den besonderen Bedingungen auszuüben. Die Sterblichkeitsrate ist bei Kindern in Gomel ganz besonders hoch, obwohl hier bessere soziale und wirtschaftliche Bedingungen vorzufinden sind als anderswo in Russland. Das muss ich auch sagen. Also Gomel ist eine sehr schöne Stadt. Ein Schloss, ein Park, was man ganz selten findet, so in diesem Ausmaß, ist sehr sauber und die Leute sind also ganz wunderbar. Ich habe mal bei einer Mathematiklehrerin wohnen dürfen, einige Tage. Es war wirklich herrlich, es war so schön. Aber die Schwierigkeit, die Ärzte und Lehrer in diese Gebiete zu bringen, ist ganz groß. Die wollen da natürlich nicht hin. Sie wissen, dass sie krank nach Hause kommen. Und so war es ja auch mit den Feuerwehrmännern, die man geholt hat, um diesen Brand zu löschen. Die hat man ja nicht aus der Umgegend geholt, sondern die sind ja mit Flugzeugen angekarrt worden. Man hat gesagt, ihr müsst da mal ein Feuer löschen, ihr kriegt so und so viel extra Gage dafür, ne? Und die haben das Extrageld nie gebraucht. Und so wissen die natürlich auch, und es ist in vielen Orten auch gewesen und in Kleinstädten, dass Familien mit kleinen Kindern versucht haben, aus den Dörfern rauszukommen. Und die sind von der Polizei wieder zurückgeholt worden. Durften nicht ausreisen, weil die haben schon gewusst, ihre Kinder sind krank, ne? Und es sind keine Ärzte da. Denn die waren ja ganz schnell weg, die sind bei Nacht und Nebel weg. Die wussten, was auf sie zukommt. Im Anschluss an dieses medizinische Institut besuchten wir die Augenklinik von Professor Buljakow in Gomel. Er zeigte uns eine Statistik. Das ist ja, im Grunde genommen sind Statistiken ja verboten, ne? Darf ja nur die Stadtsicherheit führen, ansonsten ja nichts. Das ist in Wettgehardt ein wunderschönes Museum mit ganz vielen Ikonen. Leider ist es jetzt ausgelagert. Ich habe das in 92 gesehen. Ich habe noch nie Perlenikonen gesehen. Aber da, das ist was Schönes. Oh. Das ist der Messwagen aus Deutschland. Aus Jülich kommt der. Und die fahren also immer an unterschiedliche Orte, um Messungen vorzunehmen und dann die Daten abzuspeichern. Professor Buljakow in der Augenklinik. Der Paul Koch hat ihm 5.000 Mark gegeben und hat gesagt, guck mal, ob du was für deine Klinik kaufen kannst. Kurz bevor wir weggefahren sind, hat er ihm die 5.000 Mark wiedergegeben. Sagt er, wieso denn? Sagt er, es tut mir leid, aber wenn ich das Geld eintausche, werde ich verhaftet, weil ich korrupt bin. Ich habe große Scheine deutsches Geld. Wo habe ich die her? Nimm sie wieder mit. Hier ist eine Liste, das brauche ich, kauf es mir und schick es mir. Hat er natürlich auch gemacht. Hier ist also jetzt die Statistik. In der Augenklinik hat man darüber Statistik geführt, wie in 86 die Krankheiten angestiegen sind. Ob bei Kindern oder Erwachsenen, egal. Und welche Krankheiten. Und er hat die Statistik kopiert und wir durften sie mitnehmen. Da erklärt er das nochmal, zeigt die auch nochmal. Sie sehen also da, wie in 86 sprunghaft angestiegen ist. Und dann die Jahre danach ist es eben auch wieder zurückgegangen. Es war also eine der großen Kliniken. In dieser Klinik hat man uns dann die neuen Errungenschaften gezeigt. Es ist immer so, Weißrussland baut die Gebäude, aber alles, was da reingehört, dafür ist dann kein Geld mehr da. Und hier, das sind Operationssäle, die sind also von Europa eingerichtet worden. Das macht Frankreich, das macht die Schweiz, das macht Italien. Sehr viel macht Österreich und Deutschland. Dänemark ist beteiligt und Holland. Die schicken also die Geräte, richten diese Operationssäle ein. Im Anschluss daran muss man natürlich auch die Medikamente schicken und das Verbandsmaterial und Desinfektionszeug, dass die Hygiene eingehalten werden kann und all solche Dinge. Und wir sind in einem dieser neuen Operationssäle gewesen, natürlich mit Kittel angezogen und Gummischuhe über die anderen Schuhe und so weiter. Und in einem wurde gerade ein Säugling operiert. Ich habe dann noch die Füßchen gesehen und dann war ich verschwunden. Dann hört meine Neugierde auf. Die Klinik im Hintergrund ist eine Leukämie-Klinik und dort habe ich auch zum ersten Mal ist mir ein Kind begegnet, ein Junge, er ist 6 Jahre mit Hodenkrebs. Und die Ärzte wussten also schon, dass sie ihn nicht durchkriegen. Und wir haben auch hier einiges an Kindern gesehen, was also ganz arg war, insofern auch. Er wusste immer schon am Montag, welches Kind das Wochenende nicht erreicht. Weil die Medikamente, die sie bekommen, kommen jetzt aus Russland. Vorher haben sie aus Lettland bekommen und aus Schweden. Und dieses Medikament hat geholfen, die Leukämie bei den Kindern zumindest zu lindern. Sie sind nicht immer gesund geworden, aber man hat vieles geschafft damit. Sie bekommen dieses Medikament jetzt aus Russland und Weißrussland sagt, es ist das Gleiche. Es ist aber nicht das Gleiche. Es steht nur das Gleiche auf der Packung. aber drin ist nicht das Gleiche. Und somit wirkt dieses Medikament nicht. Sie sehen jetzt was ganz anderes, Häuser mit roten Dachziegeln. Das ist ein SOS-Kinderdorf. Hier leben Waisenkinder und in zwei dieser Häuser leben Mütter mit kranken Kindern, die aber nur noch zur Therapie ins Krankenhaus kommen, zu bestimmten Zeiten, die dann nicht in ihren Krankenzimmern leben müssen, sondern sie leben dort draußen, um ein bisschen mehr auch an Umwelt und Freiheit wieder gewöhnt zu werden. Ein sehr schönes SOS-Kinderdorf. In der Mitte ist Michael Malko, die beiden, diese sozial-ökologische Gesellschaft aufgebaut, nachdem diese Katastrophe passiert ist, um sie bekannt zu machen, um der Bevölkerung auch mitzuteilen, was diese Katastrophe bedeutet, was sie heißt. Und sie haben also sehr große Schwierigkeiten mit der Staatssicherheit gehabt und vor allen Dingen der Schriftsteller war froh, wenn die Wende nicht gekommen wäre, wäre er irgendwo in Sibirien im Lager gelandet. Man hat also die Anklage nach 89 fallen lassen und somit kann er jetzt arbeiten. Durch diese sozial-ökologische Gesellschaft sind wir also an Frauengruppen gekommen, die ausgesiedelt worden sind, deren Männer bereits tot sind, genauso wie die Väter dieser Kinder. Diese Frauen haben sich zusammengeschlossen. Oftmals sind es 5 Frauen mit ihren Kindern, 3 haben eine Arbeit, 2 versorgen die Kinder und die Haushalte, damit sie über die Runden kommen. Sie versorgen außerdem noch die alten Frauen, die ja eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen haben mit Heizung und Licht und allem, aber eine Rente von 70.000 oder 90.000 Rubel, das ist umgerechnet 20 D-Mark. Da hier sind diese Frauen, die haben uns also viel erzählt aus den Dörfern, wie sie raus mussten, wie sie gelebt haben und vor allen Dingen, wie sie jetzt in Minsk leben mit viel Heimweh. Sie sterben da auch an Heimweh und es geht ihnen also wahnsinnig schlecht. Und all die Sachen, die ich so gebracht bekomme, sortiere ich also ein, sortiere ich in Kartons und schreibe drauf, was so die Frauen brauchen, was an die Kinder geht und Raisa, ich brauche nur draufschreiben Raisa und die gibt sie also, wenn die die Pakete bekommt von Vyacheslav, dann gibt sie sie an die alten Frauen weiter und das sind auch oft, wenn gepackt wird in Schöbenstedt oder in Watzum, das ist hier in der Braunschweigischen Landeskirche, sind für diese alten Frauen auch Pakete, Esspakete dabei mit Mehl und Kaffee und Zucker und Öl und Maschuhcreme oder mal eine Zahncreme oder auch mal eine Zahnbürste oder ein Kamm. Waschläppchen kennen sie überhaupt nicht. Ein Haarshampoo können sie mal gebrauchen. Und all sowas kommt dann immer mit dabei. Das sind alles Witwen. Die Männer sind alle gestorben. Und die Kinder haben hier gemalt. Das sind Bilder von den Kindern. Und sie malen ihre Seelen frei. Und man sieht auch Tschernobyl, wie es brennt. Und dann werden sie erstmal hier betreut und ansonsten kommt dann der Krankenwagen und bringt sie in das nahe Krankenhaus. So, nun haben wir ein ganz anderes Gebiet, die natürlich auch von uns Hilfe erwarten, nämlich die evangelisch-lutherischen Gemeinde. Die sind mehrfach umgezogen, es gibt noch keine evangelische Kirche in Minsk. Kann ich sagen, in Weißrussland, da gibt es diese schon. Und das ist eine, man kann nicht sagen Kirche, sondern eine Glaubensgemeinschaft der evangelisch-lutherischen Gemeinde. Frau Stockmann, deren Vater ist Berliner und sie spricht gut Deutsch und sie ist Lutheranerin und hat diese Gruppe zusammengeholt und hält natürlich mit ihnen Gottesdienste ab und Altennachmittage und Kindernachmittage und Singschule und was man so alles machen kann. Da kriegt sie dann auch Bastelmaterial, das, was ich so an Stofffresten und alles aus der Werkstatt entbehren kann und was ich noch so kriege, an Wolle zum Stricken und Stricknadeln und Häkelnadeln und all sowas, das kriegt sie dann alles hin in ihre Gruppe. In der Zwischenzeit haben wir allerdings auch noch andere evangelische Gemeinden kennengelernt. Und zwar im vergangenen Sommer sind wir wieder dort gewesen, haben Hilfe hingebracht und sind mal ein Stück weitergefahren und waren zur Grundsteinlegung einer evangelisch-lutherischen Kirche in Witebsk und sind dann von Minsk aus Richtung Norden weitergefahren an die lettische oder litauische Grenze nach Grodno. Grodno hat eine große evangelische Kirche, aber keinen Pfarrer. Und weil wir am Sonntag dort waren, waren die natürlich begeistert, dass wir ihnen einen Gottesdienst halten konnten. Ich hatte von hier einen Lesegottesdienst mitgenommen, vorsorglich. Und dann habe ich mit ihnen einen Gottesdienst gefeiert. Das ging insofern, weil eben mein Dolmetscher neben mir stand. Das ist also so die andere Seite, dann auch mal auf unserer christlichen Ebene da auch ein bisschen zu arbeiten und nicht nur auf der humanitären Hilfe. Paul überreicht ihr ein Geschenk und natürlich auch, soll es anders sein, 500 Mark. Aber sie kriegt das auch hin, das umzutauschen und hat auch immer die Möglichkeiten, ich weiß nicht, wie sie das macht, aber irgendwie kriegt sie es hin. Denn ich könnte mir schon vorstellen, sie hat Kontakt mit der orthodoxen Kirche und da wird sie das dann hinkriegen. Wir sind Kinder, die uns entgegenkamen mit weißen Chrysanthemen. Ich habe die Chrysanthemen dann nachher den anderen abgenommen, weil in unserem Hotel eine Hochzeit war und dann habe ich der Braut diese Chrysanthemen geschenkt. Denn bei uns wären sie sowieso vertrocknet und das fand ich einfach zu schade. So sieht eine Tafel aus, wenn wir am Abend eingeladen sind in der weißrussischen Blindengesellschaft. Das meine ich, da berstet der Tisch. Und das ist so ein Gegensatz zu dem, was man draußen antrifft. Und dann wagt man auch gar nicht, man hat das Gefühl, man darf gar nicht essen. Ne? Und die sind natürlich beleidigt, wenn man nicht mit isst und wenn man nicht mit trinkt. Und es werden guten Wünsche hin und her und immer das Dankeschön. Und es ist einmal so, dass einmal auf Russisch gedankt wird mit einem Wodka und dann wird auf Deutsch gedankt mit einem Wodka. Und nachdem ich nun an diesem Abend habe ich zum ersten Mal erfahren, wie man dem Alkohol Herr wird. Die Dame hier im Vordergrund, deren Eltern leben in der DDR und die leben auch da jetzt noch. Ihr Vater ist beim russischen Militär gewesen und die denken gar nicht daran, nach Weißrussland zurückzugehen. Ne? Die bleiben hier und die sind in Russland. Also in Minsk ist Vatscheslav mit mir gegangen, weil es stand dort, als wir hinkamen, ein Transport von uns und da war ein großer Karton drin mit Kuscheltieren. Irgendjemand hatte mir ganz furchtbar viele Kuscheltiere gebracht und dann kam der Karton und Vatscheslav ist mit mir in eins der Kinderkrankenhäuser gefahren und die Schwester hat mir alle Türen aufgemacht. Ich durfte überall reingehen und die Kinder durften sich ein Kuscheltier aussuchen. Das war also ganz toll. Ich kam mir so irre vor, ne? Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und beim Rausgehen kam halt die Kinderschwester hinter mir hergelaufen und hat gefragt, ob ich ihr denn nicht Babyflaschen besorgen könnte. Sie brauchte dringend Babyflaschen, aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, weil ich noch nicht weiß, wie ich das am geschicktesten anstelle. Vielleicht haben Sie eine Idee. Vor allen Dingen keine Glasfläschchen, weil die Frauen doch dann eher schon mal die Flaschen fallen lassen und dann sind sie kaputt und so. Ne? Und das ist schon ein bisschen schwierig. Und ich habe auch gefragt, ich habe also hier unten die Diakoniestation, die haben wir leer gemacht mit Krankenbetten. Die Matratzen alle rausgeholt, was wir schon an Krankenbetten rübergefahren haben und an Matratzen und Krankenstühlen und Rollstühlen und Toilettenstühlen. Weil ich bin auch da wieder in dieser Entbindungsstation gewesen. Diese Mütter sind zu dritt in einem Zimmer, da kann man sich also kaum noch mal drehen. Die müssen also immer auf ihren Betten sitzen bleiben oder eben rausgehen, wenn sie sich bewegen wollen. Und die Betten sind die reinsten Hängematten. Ne? Ihre Kinder haben sie so aufrecht auf ihren Betten liegen und blass und eingefallen sind die Kinder. Also wenn man unsere Babys hier anguckt, ne? Liebe Zeit, und dann so als Steckpuppen gewickelt, ist ganz arg. Ja, das machen sie halt immer noch. Ne? So die Arme und die Beinchen alle gerade, ne? So wie unsere dürfen sich ja bewegen, ne? So eingewickelt. Das ist also wirklich ganz arg. Das sind so die Eindrücke von Weißrussland. Und wenn Sie was haben, was Sie mitgeben möchten, dann bringen Sie es mir. Und wir brauchen also nicht nur Garderobe oder so, sondern wir brauchen auch zwischendurch mal eine Spende, damit wir mal einen Transport mit Benzin bezahlen können. Wir brauchen ab und zu mal eine Spende, um Medikamente zu kaufen, die angefragt ist und die wichtig sind. Und natürlich nehme ich auch alle Sachen an für Herren und Damen, nicht nur für die Damen, sondern auch für die Herren. Wenn Sie manchmal sehen, in welchen Galoschen die laufen, oh liebe Zeit, dann möchte man schon hingehen und sagen, komm, zieh mal meine Schuhe an und dann gehst du weiter. Ne? Ich habe da auch so eine kleine Spardose stehen, wenn Sie da was reinmachen möchten.